Ja, guten Morgen zusammen. Wie schon angekündigt, das wird ein bisschen besondere Predigt, weil wir das Ganze zu viert machen. Und wir wollen euch einfach einladen, zusammen mit uns mal den Psalm 139 anzuschauen. Und egal, ob Gott mich erforscht oder ich möglicherweise vor ihm weglaufe, ob ich mir Gedanken mache über die wunderbaren Werke, die Gott gemacht hat, oder was Gerechtigkeit für mich bedeutet. Es gibt in dem Psalm eine ganze Menge zu entdecken und ja, ihr dürft gespannt sein. Ich möchte aber zu Beginn noch kurz beten. Herr, ich möchte dir danken für diesen Psalm, all das, was du da reingelegt hast, was du uns damit sagen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns offene Ohren, offene Herzen schenkst, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast, dass wir auf dein Wort hören können. Danke dafür. Amen. Genau, ich möchte zu Anfang einfach die Verse einmal vorlesen. Das sind die ersten 6 Verse des Psalms. Ein Psalm Davids vorzusingen: Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Du siehst es, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht bei diesen Versen, aber der erste Gedanke, den ich hatte, war so ein bisschen, oh, das klingt nach Röntgenblick. Also so ein bisschen wie ein kleines Kind, das nachts an den Süßigkeitenschrank schleicht und die Schokoladenkekse nascht. Und plötzlich geht das Licht an und Mama oder Papa stehen davor. Und es ist irgendwie nichts zu leugnen. Es ist irgendwie offensichtlich und eindeutig, was passiert ist. Aber ist das wirklich so? Also es stimmt, Gott erforscht uns. Aber das ist für mich auch so ein bisschen wie ein Wissenschaftler, der im Labor steht und sich das Ganze genau anschaut. Er nimmt sich Zeit, er guckt genau hin. Und Gott hätte das eigentlich gar nicht nötig. Er kennt uns sowieso in uns auswendig. Er weiß, was wir denken, was wir tun, ob wir sitzen oder stehen, welche Wege wir gehen oder welche Wege wir auch umsonst gegangen sind. Er hört zu und anscheinend ist ihm nicht langweilig. Und er kennt auch jedes Wort, was wir sagen, bevor wir das überhaupt gesagt haben. Mir geht es ja schon oft so, dass selbst wenn ich was gesagt habe, ich das schon kurz nachher schon wieder vergessen habe. Aber er lässt mich ausreden. Also er hört selbst dazu, wo meine Gedanken und meine Worte vielleicht noch nicht ordentlich sortiert sind und klar und eindeutig. Und in Vers 5 heißt es: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und mir kam dieser Gedanke, kennt ihr das, wenn ihr irgendeine teure Vase habt oder einen Porzellanteller, den muss man ja wie ein rohes Ei behandeln, vielleicht mit schön viel Styropor oder irgendwie richtig vorsichtig behandeln. Und so klingt das für mich auch, dass Gott hier, er weiß, wie zerbrechlich wir sind, wie viel kaputt gehen kann und er eben ganz behutsam mit uns vorgeht und uns da liebevoll behandelt. Und das ist alles andere als ein zorniger Gott oder ein strafender Gott. Das ist eher ein fürsorglicher Gott, ein Gott, der sich um uns kümmert, dem wir wichtig sind. Und doch muss ich mich hier auf Gott verlassen. Ich muss ihm vertrauen. Ich muss ihm vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Und mir geht es oft so, ich versuche, die Sachen, die ich habe, irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, und das alles so zu organisieren, dass mir nichts irgendwie hinten runterfällt. Ich habe nur die Kontrolle nicht in der Hand. Die hat Gott. Und ich kann Gott hier auch gar nicht manipulieren, auch wenn ich das vielleicht oft versuche. Und diese Erkenntnis ist ja für mich ehrlich gesagt zu abgefahren, zu hoch. Und das ist manchmal, ich hatte so den Eindruck, das ist wie wenn ihr in einer dunklen Höhle seid und dann 6 Meter runter in den See springen müsst. Klar, wenn man das irgendwie weiß, dass das alles schön ist, dann ist das theoretisch machbar. Aber ob man praktisch dann den Mut hat zu sagen, okay, ich mache es trotzdem, weil ich Gott vertraue, da bringen auch keine schön geformten Worte was oder ein schöner Vortrag, sondern da geht es wirklich um die Frage, lasse ich mich auf diesen Gott ein oder laufe ich lieber weg?
Der Psalm geht weiter, Psalm 139, der zweite Teil, die Verse 7 bis 12. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. David denkt darüber nach, so steht es in Vers 7, vor Gott zu fliehen. David möchte von Gott weglaufen. Hauptsache weit weg von Gott. David fragt, wo bin ich weit weg von Gott? Dahinter steht die Frage, wo ist Gott eigentlich? Das ist doch immer wieder die Menschheitsfrage. Wo ist Gott? Wissen wir heute hier, wo Gott ist? Beziehungsweise wo er nicht ist? Ist er jetzt hier in Winterbach? Ist Gott im Universum zu finden? David umschreibt in diesen Versen in eindrücklichen Bildern Orte, wo er Gott auf keinen Fall vermutet. Orte, die wohl offensichtlich weit weg von Gott sind. Er beschreibt Gottesferne. Wo fliehen wir heute vor Gott? Wo flüchten wir hin? Wo sind wir heute ganz weit weg von Gott? Wie sieht Gottesferne heute aus? Dazu hören wir Stimmen oder Erfahrungen von 4 Menschen. Der erste, Philipp. Als Kind habe ich an Gott geglaubt. Als Jugendlicher habe ich eine Welt kennengelernt, in der Gott nicht vorkommt. Diese Welt fand ich zunehmend attraktiv. Beten und Bibellesen war dann nicht mehr interessant. Mein Interesse gilt nun immer mehr den Freuden des Lebens. Ich genieße das Leben mit beruflicher Karriere und Glück in der Liebe. Ich erlebe ein Stück Himmel auf Erden. Das Leben ist schön. Gott spielt für mich keine Rolle. Soweit Philipp. Ein schönes Leben fern von Gott. Philipp ist wohl ganz weit weg von Gott. Wirklich? Margarete. Ich habe immer an Gott geglaubt. Dann sind Dinge passiert, die ich nicht verstehen kann. Vieles ist kaputt gegangen. Meine Ehe ist zerbrochen. Nun ist die Krankheit über mich hereingebrochen. Ich liege im Krankenhaus auf der Intensivstation. Gott hat meine Gebete nicht erhört. Ich kann nicht mehr glauben. Depressive Gefühle und finstere Gedanken bestimmen mich. Meine Tage sind eine Qual. Die Nächte sind die Hölle. Soweit Margarete. Ein schweres Leben, fern von Gott. Margarete ist wohl ganz weit weg von Gott. Wirklich? Jürgen, ich bin ein realistischer Mensch und beschäftige mich interessiert und vernünftig mit dem Leben. Ich prüfe alles sorgfältig, bin überzeugt, dass in allen Weltanschauungen und Religionen etwas Gutes zu finden ist. Eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Toleranz ist meine Maxime. Man muss aus allem das Beste machen. Ich führe ein normales, anständiges Leben. Gott brauche ich nicht. Soweit Jürgen. Ein normales Leben und fern von Gott. Jürgen ist wohl ganz weit weg von Gott. Wirklich? Christa, ich schätze die christlichen Werte, besuche selbstverständlich die Gottesdienste. Mein Herz schlägt für meine Mitmenschen. Regelmäßig besuche ich Menschen in Altenheimen und Krankenhäusern. Ich kann gut zuhören. Mit kleinen Besorgungen mache ich gerne anderen eine Freude. Ganz ehrlich, ich bin christlich. Aber meistens empfinde ich mich irgendwie ganz weit weg von Gott. Ein christliches Leben und fern von Gott. Christa ist wohl ganz weit weg von Gott, wirklich? Wo ist Gott? Wo ist Gott, wenn Gott keine Rolle mehr spielt? Wo ist Gott, wenn man nicht mehr an ihn glauben kann? Wo ist Gott, wenn es ganz normal ist, ohne Gott zu leben? Wo ist Gott, wenn man sich ganz weit weg von ihm fühlt? Wo ist Gott? David hat gerade dort Gott kennengelernt, wo er ihn gar nicht vermutet hatte. Gott ist genau da, wo wir vor ihm weglaufen. Gott ist genau da, wo wir von ihm enttäuscht sind. Gott ist genau da, wo wir ihn nicht brauchen. Gott ist genau da, wo wir uns ganz weit weg von ihm fühlen. Gerade da ist Gott uns ganz nah. Wo ist Gott? Von Nelly Sachs, eine jüdische Lyrikerin, gibt es folgende Aussage. Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Auch wenn wir meinen, Gott sei ganz weit weg, ist er uns doch ganz nah. Gott ist dir jetzt ganz nah. Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Deshalb können wir mit den Worten von David beten. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wo ist Gott? Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt.
Guten Morgen. Ja, ich durfte mir Gedanken machen über die Verse 13 bis 18. Ich lese kurz vor. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereit war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ja, in der Vorbereitung auf diese Andacht ist mir Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele, nicht aus dem Kopf gegangen. Ich bin wunderbar gemacht und wertvoll. Meint Gott wirklich mich mit meinen Fehlern, mit meinen schlechten Angewohnheiten, mit meinen Launen, mit meinen Sünden? In 1. Mose 1, Vers 27 steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott, genau, und in der Bibel, dem Wort Gottes steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, also als sein Abbild, als sein Ebenbild, so verstehe ich diesen Vers. Im Garten Eden war der Mensch sehr gut. Das lesen wir in 1. Mose 1, Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Im Garten Eden war der Mensch sehr gut in Gottes Augen, aber heute bin ich sehr gut. Ich denke, seit dieser Zeit im Garten Eden bis heute hat sich einiges verändert. Aus der perfekten Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen wurde eine Trennung aufgrund der Erkenntnis von Gut und Böse. Es steht in 1. Mose 2, 16 bis 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag musst du gewisslich sterben. Weil der Vater der Lüge, wie in Johannes 8, Vers 44 der Teufel genannt wird und Widersacher beschrieben wird, in Form einer Schlange in Erscheinung trat und mit Halbwahrheiten Gottes Wort verdreht, wie in 1. Mose 3, Vers 1 zu lesen ist, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft, war der Rausschmiss aus dem Garten Eden unumgänglich für Gott, weil Eva sich von den eigenen Begierden verlocken ließ. Das steht in 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und Adam, in 1. Mose 3, Vers 6 lesen wir, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und aß. Bis zu diesem Zeitpunkt war alles sehr gut im Garten Eden. Alles war wunderbar durch Gott gemacht. Gott hatte seine perfekte Ordnung im Garten Eden. Nur ein Gebot, eine Regel, nicht vom Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse zu essen. Darin sehe ich auch Gottes Größe. Er überlässt Adam und Eva die Entscheidung zu essen oder nicht. Der Baum steht da. Die Früchte wachsen und gedeihen. Pflücken und essen, aktiv entscheiden dürfen sie selbst. So ist Gott. Er möchte eine Entscheidung für sich von uns. Und keine Entscheidung ist immer eine Entscheidung gegen Gott. Durch den Rausschmiss aus dem Garten Eden war das Rundum-Sorglos-Paket aufgekündigt und Gott gab ihnen gleich die Quittung dafür mit auf den Weg, wie in 1. Mose 3, 16 bis 19 geschrieben steht und bis heute Gültigkeit hat. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorchst und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du gekommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Damit war die physische Trennung von Gott besiegelt und die Sünde kam durch die Lüge, Mord und Totschlag in die Welt. Und ca. 3000 Jahre später schreibt König David: Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Erkennt das meine Seele heute, dass ich wunderbar gemacht und wertvoll bin, trotz Übergewicht, trotz grauen Haaren, Selbstzweifeln, den Ansprüchen anderer nicht gerecht zu werden? Bin ich überhaupt gut genug als Ehemann, Familienvater, als Freund? Bin ich gut genug im Berufsleben? Kann ich all diesen Ansprüchen gerecht werden? Und was ist mit der Sünde in meinem Leben, die täglich aufs Neue aufkommt? Die schlechten Gedanken, der Neid, das Lästern, die Lüge, Gleichgültigkeit gegenüber meinen Mitmenschen. Bin ich wunderbar gemacht? Ich denke, Gott hat uns Menschen wunderbar erschaffen, wie in Zephania 3, Vers 17 zu lesen ist. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Das zeigt mir, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, wie in Römer 8 geschrieben steht. Voraussetzung dafür ist, ich muss mir bewusst sein, dass ich Erlösung von meinen Sünden brauche, von all den Dingen, die mich von Gott trennen. Deswegen hat Gott seinen geliebten Sohn, Jesus Christus, auf die Erde gesandt, damit alle, die an ihn glauben, an Jesus Christus glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Johannes 3, Vers 16 steht das. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, dass wir nicht in unseren Sünden fern von Gott und Jesus leben und sterben, sondern die Erlösung durch Jesus heiliges Blut annehmen, wie in Römer 10, 9 bis 11 steht. Denn wenn du mit dem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. Und wie erkennt jetzt meine Seele, dass ich wunderbar gemacht bin? Ich darf mir durch Gottes Gnade meiner Wertigkeit in Jesus bewusst sein. Aber woher hole ich mir meinen Wert? Durch weltliche Werte wie Erfolg, Reichtum, vielleicht Social Media, Partys, mein Beruf, Drogen. Bei mir war das früher oft der Fall, am Wochenende unterwegs, Partys, Alkohol, Zigaretten. Ich wollte dazugehören, anderen gefallen und mich vielleicht betäuben, meinen Selbstwert damit steigern. Aus heutiger Sicht totaler Blödsinn und Zeitverschwendung. In Römer 12, Vers 2 steht: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wir sollen uns nicht der Welt anpassen. Das ist keine Bitte von Paulus. Römer 12 beginnt mit den Worten: Ich, Paulus, ermahne euch nun. Aber was bedeutet das jetzt für mich? In 1. Johannes 2, 15 bis 17 habe ich eine Aufforderung an alle wiedergeborenen Christen gefunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und die Begründung, warum Gott das von uns verlangt, fand ich in Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und in Philipper 3, Vers 20 weist uns jetzt schon darauf hin, wo unser Bürgerrecht ist. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch unseren Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Wir erwarten unseren Retter. Er kann jederzeit kommen. Bist du dafür bereit? Heute ist Jesus der Retter von Sünde, Tod und Teufel. Aber morgen vielleicht schon der Richter? Es gibt ein zu spät. In Hebräer 3, Vers 15 lesen wir: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Hast du dich schon für Jesus als deinen persönlichen Retter entschieden? Wenn nein, möchte ich dir Mut machen, diesen Schritt in die liebenden Arme des Schöpfers zu gehen. Wie Friedhelm vorhin schon sagte, Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Bekenne deine Sünden, bitte um Vergebung durch Jesu heiliges Blut und werde ein Kind Gottes, wie eben schon gelesen in Römer 9 bis 10. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und wenn ich mich jetzt schon für Jesus entschieden habe und diese Dinge des Bürgerrechts, keine bleibende Stadt, weiß, dann lebe ich glücklich und zufrieden bis an das Ende meiner Tage. Nein, natürlich nicht. Jesus verspricht uns kein leichtes und angenehmes Leben. Aber mit ihm an unserer Seite wird uns nichts mangeln, wie in Psalm 23 steht. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir leben in Deutschland, uns geht es materiell noch gut. Wie geht es Deutschland geistlich? Römer 1, Abvers 24 lässt mich in diesem Zusammenhang nachdenklich werden. Und da steht, darum hat Gott sie auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, dass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrenden Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdigen Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind voller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das ist Gottes Wort, die Wahrheit. Und die Meldungen im Internet, Fernsehen, was machen die mit mir? Was machen die mit uns? Krieg, Hass, Lüge, Ängste werden geschürt. Mir kommt da Petrus in den Sinn, in Matthäus 14. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See, litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Petrus konnte auf dem Wasser gehen, bis er seinen Blick von Jesus weg auf den Wind und die Wellen richtete. Also weg von Jesus. Was sind unsere Winde oder Wellen im Leben? Was lenkt mich ab und zieht meinen Blick von Jesus weg? Jesus gehört meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Jesus wurde für uns geschlagen, bespuckt. Er wurde gequält um meinetwillen. Jesus hatte dich und mich vor seinen Augen, als er am Kreuz hing. Wir waren es ihm wert, diesen Weg zu gehen. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz, steht in Philipper 2, Vers 8. Und aus dieser Dankbarkeit heraus und mit der Gewissheit, dass wir wunderbar gemacht sind, möchte ich uns alle dazu ermutigen, ein Leben in Heiligung und Gott zur Ehre zu führen. Ein Liedtext, der mir während der Vorbereitung immer wieder in den Sinn kam, will ich noch mit euch teilen. Fass Jesu Hand und schau getrost nach oben. Er schenkt Geborgenheit dir tief ins Herz. Vertraue ihm, auch wenn die Zweifel toben, glaube ihm, der niemals dich verlässt. An Jesu Hand, da enden alle Fragen, ganz nah bei ihm erlebt man Herrlichkeit. Er hat gesagt, mein Kind, du brauchst nicht zagen, ich bring dich durch, auch durch den Sturm der Zeit. Wie Freunde tun, so reden wir zusammen, ein Tag ist schöner noch als der vorher. Und wenn ich müde bin, hilft er mir tragen, wie ein Freund, so wird die Last nicht schwer.
Ja, ich hab die letzten sechs Verse dieses Psalms, ich habe mir die Verse angeschaut und dachte, warum habe ich so einen wenig erbaulichen Text? Ich lese ihn mal vor. Ach Gott, dass du tötetest die Gottlosen und die Blutgierigen von mir weichen müssten. Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich ohne Ursache. Ich hasse ja, Herr, die dich hassen und es verdrießt mich an ihnen, dass sie sich wider dich setzen. Ich hasse sie im rechten Ernst, sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich möchte zunächst mal die Verse 19 bis 22 nehmen. Hier spricht David das aus, was ihm auf dem Herzen brennt. So wie es ihm zumute ist. Wenn Gottes Herrlichkeit, wenn seine Herrschaft in den Schmutz getreten werden, ja, wenn Gott die Ehre abgesprochen wird. Das, was einem da so in den Sinn kommt, ist, das schreit ja geradezu nach Vergeltung, das schreit geradezu nach Rache. Da habe ich mal nachgeschaut, das Wort Rache, wenn man es vom Sinn her sehen möchte, heißt im Deutschen maßlose Vergeltung. Das heißt, du stiehlst mir 8 Euro und ich hole mir von dir 9 Euro. Mindestens eins mehr, weil du brauchst eine Strafe für das, was du getan hast. Das ist so der natürliche menschliche Gedanke. Im Hebräischen heißt das Wort rechtschaffen. Das heißt, hier wird nicht ein Mehr getan, hier wird das Gleiche wieder zurückverlangt. Wir kennen das Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hier heißt nicht etwas mehr, sondern genau das Gleiche zurück. Aber David, so war mein Eindruck, spricht hier nicht von Menschen, die nicht an Gott glauben oder die einen anderen Glauben haben, sondern er spricht von Menschen, denen Gott einfach gleichgültig ist. Er spricht von Menschen, denen einfach die Ehrfurcht vor Gott, denen es an Ehrfurcht vor Gott mangelt, deren mangelnde Ehrfurcht sogar in Verachtung umschlägt. Verachtung gegenüber, wenn man es auf heute bezieht, Verachtung gegenüber Christen, Verachtung gegenüber Christengemeinden, Verachtung aber auch gegenüber Gott, überhaupt gegen Gläubige, gegen Gottes Kinder. Und die Verse 19 bis 22 drücken einfach eine Ohnmacht aus. Eine Ohnmacht, die bei ihm auch mit Wut vermischt ist. Wut und damit auch der Wunsch nach Gottes Eingreifen, dass Gott es hier tut, nicht, dass er es selber tut. Das wird hier deutlich, dass er gar nicht danach greift, was er tun möchte, sondern dass er wünscht, dass Gott doch etwas tun sollte. Wenn wir ehrlich sind, wenn ich von mir ausgehe, und ich glaube, es geht vielen hier so, sind wir nicht frei von solchen Gedanken. Wenn ich meine Gedanken und Empfindungen auch in Verse aufschreiben müsste oder wollte, alles, was mich entsetzt, was mich aufwühlt, was meine Mitmenschen über Gott denken, was meine Mitmenschen über Gott sagen, wie sie über Jesus Christus herziehen, wie sie über die Gemeinde Christi herziehen. Meine Verse wären wahrscheinlich ähnlich wie die von David. Und ich denke mir, warum haben wir hier in diesem Psalm solche dunklen Verse? Und da kam mir das in den Sinn, was schon zunächst in der Vorbereitung, was der Daniel von Mark Twain gesagt hat. Aber da habe ich noch einen Vers in Erinnerung, den ich gehört habe über Martin Luther, der gesagt hat, wenn du zu einer dunklen Stelle kommst, die du nicht verstehst, dann lies einfach weiter, bis du zu einer hellen Stelle kommst. Und beleuchte mit dieser hellen Stelle die dunkle. Und bei dem Gedanken kam mir Hesekiel 33, Vers 11. Und dort sagt Gottes Wort, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Und die beiden letzten Verse, erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz, prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Diese beiden Verse habe ich für mich eigentlich mit dem Wort Demut überschrieben. Demut, eine der unbequemsten, eine der Tugenden, die einem vielleicht am schwersten fallen. Aber David kennzeichnet, wenn man David beschreiben möchte, muss man sagen, bei allem, was ihn in seinem Leben geprägt hat, kann man immer wieder sagen, er war ein Mensch, der sich auch immer wieder demütigen konnte und der auch vor Gott seine Schuld und sein Versagen darbringen konnte, der nicht einfach sich selbst überhöht hat, sondern der wusste, ich bin ein fehlerhafter Mensch. Demut fällt mir heute schwer. Oft, wenn ich mich selbst betrachte, wenn ich meine Gedanken, meine Fehler und Schwächen betrachte, wenn ich Krieg und Hass in dieser Welt sehe, die weltweite Christenverfolgung, wenn ich die europaweite und mittlerweile auch weltweite immer stärker zunehmenden Antisemitismus betrachte. Und da fällt Demut zumindest in meinen Gedanken oft sehr schwer. Aber Gerechtigkeit auf dieser Welt, Gerechtigkeit kann nur entstehen über Vergebung. Gerechtigkeit und Frieden mit Gott kann letztendlich nur durch Vergebung der Sünden entstehen. Und deshalb sehen wir in 1. Johannes 1, Vers 9, dieser Vers, der uns eigentlich dahin leiten soll, wo wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bei allem, was uns durch den Sinn kommt, bei allem, was uns beschäftigt, bei allem, was ungerecht auf dieser Welt ist und uns umtreibt, bei aller Ungerechtigkeit, die in uns selbst wohnt, dafür kam Jesus auf die Welt. um uns vom Bösen auf den ewigen Weg zu führen. Denn er, Jesus, ist der Weg. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das ist das, wohin uns gerade die beiden letzten Verse von Paulus auch hinführen, David hinführen möchten, dass uns unsere Demut dahin führt, dass wir uns an Jesus wenden, dass er uns den Weg, weil er uns den Weg bereitet durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha, dass wir unsere Schuld zu ihm ans Kreuz bringen und er uns den Weg zum Vater führt. Amen.